Apostelgeschichte, Kapitel 18, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte 18 ist ein Kapitel, in dem die Ermüdung des Dieners, die Gründung der Ortsgemeinde und die Ergänzung unvollständiger Lehren mehrdimensional dargestellt werden. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt nicht einfach auf der Aufzählung der Errungenschaften des Dienstes, sondern darauf zu zeigen, wie das Evangelium aus Wasser und Geist, welches die bereits vollendete Errettung ist, den Diener tröstet, die Gemeinde stabilisiert und die Lehren vervollkommnet. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 1 bis 4, der Einzug in Korinth, über die selbsterhaltende Kraft des Evangeliums aus Wasser und Geist, die den Bereich des täglichen Lebens durchdringt. Nach diesem aber schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, sein Weib, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete. Denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Paulus verlässt Athen und trifft in Korinth ein. Da sie dasselbe Handwerk ausüben, wohnt er bei dem Ehepaar Aquila und Priscilla und arbeitet als Zeltmacher. Jeden Sabbat unterredet er sich in der Synagoge und ermahnt sowohl Juden als auch Griechen. Dies zeigt, dass das Evangelium nicht von einer bestimmten Unterstützungsstruktur oder Umgebung abhängt, sondern voranschreitet, indem es mit dem Leben des Dieners verschmilzt. Das Evangelium aus Wasser und Geist wird nicht von den Umständen beeinflusst, vielmehr macht es in keiner Situation Halt, da es in den historischen Ereignissen der Taufe, der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu verwurzelt ist. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 5 bis 8, Ablehnung und Übergang. Über den Wechsel von einem Ort, der an religiösen Bedingungen festhält, zu einem Ort, der die Gnade der Errettung annimmt. Als aber sowohl Silas als Timotheus aus Mazedonien herabkam, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dannen fort und kam in das Haus eines Gewissen mit Namen Justus, welcher Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und viele der Korinther, welche hörten, glaubten und wurden getauft. Als Silas und Timotheus aus Mazedonien herabkommen, wird Paulus vom Wort Gottes ergriffen und bezeugt den Juden klar: Jesus ist der Christus. Als sie jedoch widerstreben und lästern, schüttelt Paulus seine Kleider aus und erklärt: Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Dies ist nicht einfach ein Ausdruck von Zorn, sondern eine Szene, die zeigt, dass sich die Heilsordnung von der Synagoge, die an Gesetz und Bedingungen festhält und das Evangelium ablehnt, zu den Heiden verlagert, welche die freie Gnade annehmen. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 9 bis 11, die Vision des Herrn, über die Bestätigung der Zugehörigkeit, die einem entmutigten Diener gegeben wird. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Während seines Dienstes in Korinth spricht der Herr in der Nacht durch eine Vision zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Dieses Wort geht über eine Verheißung hinaus, welche die Fähigkeit des Dieners garantiert. Es ist eine Erklärung, die bestätigt, dass selbst diejenigen, die sich noch nicht bekehrt haben, Gottes Eigentum sind. Indem er offenbart, dass die bereits vollendete Errettung in jener Stadt vorbereitet ist, richtet er den entmutigten Diener wieder auf und veranlasst ihn, ein Jahr und 6 Monate zu bleiben und das Wort Gottes zu lernen. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 12 bis 17, Freispruch vor Gallien, über die öffentliche Unschuld des Evangeliums und die Wiederherstellung der Ordnung. Als aber Gallion Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sagten, dieser überredet die Menschen, Gott anzubeten, dem Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallion zu den Juden, wenn es ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch billigerweise ertragen. Wenn es aber Streitfragen sind über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so sehet ihr selbst zu, denn über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und er trieb sie von dem Richterstuhl hinweg. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallion bekümmerte sich nicht um dies alles. Die Juden treten einmütig gegen Paulus auf und führen ihn vor das Gericht mit der Anklage. Dieser überredet die Menschen, Gott anzubeten, dem Gesetz zuwider. Der Prokonsul Gallion weist den Fall jedoch ab und sagt, wenn es aber Streitfragen sind über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so sehet ihr selbst zu, denn über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Dies kann als ein Vorfall betrachtet werden, bei dem das Evangelium aus Wasser und Geist öffentlich nicht als ein Verbrechen bestätigt wird, das die Weltordnung zerstört, sondern als die Wahrheit, welche die menschliche Seele von der Verdammnis befreit. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 18, Gelübde und Freiheit, über den freiwilligen Ausdruck eines Heiligen, nicht als Bedingung zur Errettung. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab, und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er zu Kenchre das Haupt geschoren hatte, denn er hatte ein Gelübde. Paulus bleibt noch eine geraume Zeit, nimmt dann Abschied von den Brüdern und segelt nach Syrien, wobei Priscilla und Aquila bei ihm sind. Zu dieser Zeit lässt sich Paulus in Kenchre das Haupt scheren, da er zuvor ein Gelübde abgelegt hatte. Dieser Akt eines Gelübdes ist keineswegs eine Bedingung zur Erlangung der Errettung oder ein Verfahren zur Anhäufung von Gerechtigkeit. Der in Apostelgeschichte 15 bestätigte Weg der Errettung bleibt unverändert. Vielmehr handelt es sich um den freiwilligen Ausdruck eines persönlichen Glaubensentschlusses durch einen Apostel, der innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist Freiheit erlangt hat. Dies zeigt, dass sich das Evangelium aus Wasser und Geist in einem Zustand befindet, der nicht an das Gesetz gebunden ist. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 19 bis 22, die Tür von Ephesus, über die Reise des Evangeliums, das auf den Zeitpunkt des Heiligen Geistes wartet. Er kam aber nach Ephesus und ließ jene da selbst. Er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Als sie ihn aber baten, dass er längere Zeit bei ihnen bleiben möchte, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sagte, »Ich muss durchaus das zukünftige Fest in Jerusalem halten. Ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren.« Und er fuhr von Ephesus ab, und als er zu Caesarea gelandet war, ging er hinauf und begrüßte die Versammlung und zog hinab nach Antiochien. In Ephesus angekommen, unterredet sich Paulus mit den Juden und wird gebeten, länger zu bleiben. Er verabschiedet sich jedoch von ihnen mit den Worten, »Ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren« und reist mit dem Schiff ab. Das vollendete Evangelium wird nicht durch menschliche Ungeduld verbreitet, sondern bewegt sich nach dem genauen Zeitplan Gottes. Selbst vor einer offenen Tür gab der Apostel der Führung des Heiligen Geistes den Vorrang und vertraute auf die Souveränität Gottes, der die Heilsgeschichte für den nächsten Dienst vorbereitet. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 24 bis 26, Apollos, darüber, wie bloßer Eifer durch die genaue Struktur des Evangeliums ergänzt wird. Ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war in dem Wege des Herrn unterwiesen und, brünstig im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesu, wiewohl er nur die Taufe Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Ein Jude namens Apollos traf in Ephesus ein. Dieser Mann war beredt und bewandert in den Schriften. Er war früh im Weg des Herrn unterwiesen worden und redete und lehrte mit Eifer ausführlich die Dinge über Jesus, kannte jedoch nur die Taufe des Johannes. Daraufhin hörten ihn Priscilla und Aquila, nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Was Apollos fehlte, war die vollständige Struktur der Errettung, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er die Taufe am Jordan empfing, Wasser, und dass diese Sünden am Kreuz getilgt wurden. Durch diese Ergänzung wird seine Lehre erst vollkommen. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 27 bis 28. Das Ergebnis der Ergänzung: über die spezifische Kraft des Evangeliums, die Gottes Gemeinde fest erbaut. Als er aber nach Achaja reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Als Apollos, dessen Lehre ergänzt worden war, nach Achaja hinüberging, war er den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Die Kernfähigkeit, durch die Apollos der Gemeinschaft helfen konnte, war nicht seine glänzende Beredsamkeit, sondern dass er anhand von Ereignissen bewies, wie Christus das Evangelium aus Wasser und Geist gemäß den Verheißungen der Schriften vollendete. Wenn das genaue Fundament des Evangeliums gelegt ist, genießt die Gemeinde erst eine unerschütterliche Stabilität. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte 18 den Prozess, durch den das Evangelium aus Wasser und Geist die Entmutigung von Dienern heilt, mangelhafte Lehren vervollständigt und die Gemeinde auf geordnete Weise aufbaut. Die Errettung basiert nicht auf menschlichem Eifer, sondern auf dem bereits vollendeten Werk Gottes. Insbesondere dann, wenn die Bedeutung des Wassers, welches die Taufe Jesu ist, innerhalb der Struktur des Evangeliums richtig positioniert wird, wird die Gnade zu einer praktischen Kraft, die der Gemeinschaft sehr behilflich ist. Dies ist die Struktur des praktischen Dienstes des Evangeliums vor Ort, die in Apostelgeschichte 18 gezeigt wird. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 1 bis 28, zeigt eindrucksvoll, dass das Evangelium nicht durch die redegewandten Fähigkeiten einer Person oder ein günstiges Umfeld verbreitet wird, sondern durch den klaren Inhalt der Errettung, die Gott bereits vollendet hat, gefestigt wird. Betrachtet man diesen Abschnitt aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist, das von Pastor Paul C. Jong gepredigt wird, so erkennen wir, dass Apostelgeschichte 18 nicht einfach ein Bericht über die Erfolgsgeschichte eines Dieners ist, sondern ein sehr wichtiges Zeugnis dafür, wie das Evangelium vollständig korrigiert und ausgebreitet wird. Als Paulus Athen verließ und in Korinth ankam, das voller Philosophie und Vergnügen war, traf er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig und dessen Frau Priscilla. Da sie dasselbe Handwerk ausübten, blieb er bei ihnen und arbeitete. Dies geschah, um sich nicht auf die Bedingungen des Dieners zu verlassen, sondern allein die Kraft des Dienstes zu offenbaren, den Jesus Christus bereits vollbracht hatte. Als Silas und Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus vom Wort Gottes ergriffen und bezeugte den Juden klar, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte Paulus seine Kleider aus und sagte: Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Diese Erklärung war keine emotionale Trennung, sondern eine Klärung der Verantwortung für das Evangelium. Sie zeigt, dass die Wahrheit, dass Jesus am Jordan die Sünden der Welt auf sich nahm und am Kreuz gerichtet wurde, durch Zeugnis und nicht durch menschlichen Zwang übermittelt werden muss. Crispus, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele der Korinther, die zuhörten, glaubten und wurden getauft, doch in Paulus' Herzen war immer noch Furcht. In der Nacht sprach der Herr durch eine Vision zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 9 bis 10. Der Herr gab Paulus keine neue Botschaft, sondern befahl ihm, das bereits vollendete Evangelium weiterhin zu verkündigen, ohne zu schweigen. Das bedeutet, dass das Evangelium aus Wasser und Geist nicht erst dann verkündigt werden muss, wenn die Menschen bereit sind, sondern deshalb, weil es jene gibt, die Gott bereits auserwählt hat. Paulus hielt sich dort ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als Gallion Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl mit der Behauptung, dieser überrede die Menschen, Gott dem Gesetz zuwider anzubeten. Gallion betrachtete dies jedoch als eine Streitfrage über Worte, Namen und ihr eigenes Gesetz und mischte sich nicht ein. Diese Szene zeigt, dass das Evangelium aus Wasser und Geist nicht durch die Macht der Welt oder das Urteil von Gerichten aufrechterhalten wird, sondern die absolute, vor Gott bereits vollendete Wahrheit ist. Paulus blieb noch viele Tage, nahm dann Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien. Er kam nach Ephesus, ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Mit dem Versprechen, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren, landete er in Caesarea und zog hinab nach Antiochien. Unterdessen kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er war ein beredter Mann und mächtig in den Schriften, kannte jedoch nur die Taufe des Johannes. Apollos war im Weg des Herrn unterwiesen worden und redete und lehrte mit Eifer sorgfältig die Dinge über Jesus. Er besaß jedoch ein unvollständiges Evangelium, da er die Bedeutung des Evangeliums aus Wasser und Geist, wie Jesus am Jordan die Sünden der Welt auf sich nahm, nicht genau kannte. Priscilla und Aquila nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Dies war ein entscheidender Dienst, um den Kern der Errettung richtig zu verankern: die Taufe Jesu, das Kreuz und das Zeugnis des Heiligen Geistes. Nachdem das Evangelium richtig gefestigt war, reiste Apollos mit der Ermutigung der Brüder nach Achaja hinüber, wo er denjenigen, die durch die Gnade gläubig geworden waren, sehr behilflich war. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Dies zeigt, dass nicht ein teilweises Evangelium, sondern das Evangelium aus Wasser und Geist ihn in einen unerschütterlichen, wahren Zeugen verwandelte. Apostelgeschichte 18 stellt uns die Frage, ob wir nur mit bloßem Eifer reden oder das genaue Evangelium verkündigen. Wenn dieses Evangelium, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, am Kreuz gerichtet wurde und der Heilige Geist dies bezeugt, richtig gefestigt ist, braucht ein Diener selbst in Furcht nicht zu schweigen und die Gemeinde wird fest erbaut. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte, Kapitel 18. Erste Frage: Nun, muss das Evangelium aus Wasser und Geist für diejenigen, die daran glauben, mit ihrem Leben verschmelzen, um dieses Evangelium predigen zu können? Der Kern dieser Aussage liegt in der Tatsache, dass das Evangelium seine Kraft verliert, wenn es lediglich ein Lippenbekenntnis bleibt. Wenn jemand bekennt, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, während dieses Evangelium von seinem Leben getrennt ist, haben die gesprochenen Worte kaum Überzeugungskraft. Das Evangelium existiert nicht nur als Lehre, sondern wird erst dann zu einem lebendigen Zeugnis, wenn es sich im Leben offenbart. Dass das Evangelium mit dem Leben verschmilzt, bedeutet nicht, ein vollkommener Mensch zu werden. Vielmehr ist es die Überzeugung, dass sich die auf Gnade basierende Errettung in der alltäglichen Haltung widerspiegelt. Es muss eine Veränderung sichtbar werden, bei der Vergebung vor Verurteilung steht, Gewissheit statt Furcht herrscht und Dankbarkeit anstelle von Selbstgerechtigkeit in den Mittelpunkt rückt. Ein solches Leben wird zu einer stärkeren Botschaft als übertriebene religiöse Sprache. Zudem achtet die Welt mehr auf Konsequenz als auf bloße Worte. Wenn das Evangelium eine vollendete Errettung verkündigt, dann müssen sich im Leben des Gläubigen Freiheit und verantwortungsvolle Liebe offenbaren und nicht Angst und ein Leistungsdenken. Wenn Leben und Botschaft voneinander getrennt sind, bleibt das Evangelium nur eine Behauptung. Wenn Leben und Botschaft übereinstimmen, gewinnt das Evangelium an Vertrauen. Daher muss eine Person, die beabsichtigt, das Evangelium zu predigen, zunächst selbst tief in diesem Evangelium stehen. Sie muss klar wissen, was sie glaubt, und dieser Glaube muss ihre Denkweise, den Aufbau von Beziehungen und die Kriterien für Entscheidungen durchdringen. Wenn das Evangelium das Leben formt, folgen die Worte ganz natürlich. Letztendlich ist der Ausgangspunkt für die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist keine Strategie, sondern eine innere Überzeugung. Wenn das Evangelium mit dem Leben verschmolzen ist, wird Evangelisation nicht zu einem Zwang, sondern zu einem Zeugnis, das von innen herausfließt. Es ist wichtig, dies nicht zu vergessen. Zweite Frage. Ein Evangelist muss seinen Dienst tun, indem er vom Wort Gottes ergriffen ist, und sein Leben selbst muss ebenfalls einem Leben für die Verbreitung des Evangeliums gewidmet sein, in dem Glauben, der dem Wort Gottes vertraut. Der Dienst eines Evangelisten beginnt nicht mit persönlicher Leidenschaft oder Fähigkeit, sondern damit, vom Wort Gottes ergriffen zu sein. Wenn das Wort nicht zum Maßstab wird, kann der Dienst leicht von menschlichen Gedanken oder Strategien bestimmt werden. Eine Person jedoch, die vom Wort ergriffen ist, stellt den Willen Gottes über ihren eigenen Willen und richtet ihren Dienst am Maßstab der Bibel aus. Zudem darf ein Evangelist nicht nur jemand sein, der eine Botschaft überbringt, sondern jemand, der in dieser Botschaft lebt. Der Glaube, der dem Wort Gottes vertraut, muss sein gesamtes Leben formen. Wenn man im tatsächlichen Leben anderen Werten folgt, während man das Evangelium predigt, verliert der Dienst seine Kraft. Evangelisation gewinnt an Autorität, wenn Leben und Botschaft übereinstimmen. Sich einem Leben für die Verbreitung des Evangeliums zu widmen, bedeutet nicht, keinen weltlichen Erfolg anzustreben, sondern die Prioritäten des Lebens auf das Evangelium auszurichten. Die Nutzung der Zeit, die Ausrichtung von Beziehungen und der Maßstab für Entscheidungen müssen mit dem Evangelium verbunden sein. Der Dienst findet nicht nur auf der Kanzel statt, sondern setzt sich im Alltag fort. Zudem geht ein vom Wort ergriffenes Leben mit Demut einher. Ein Evangelist ist kein Techniker, der Menschen überredet, sondern ein Verwalter, dem die Wahrheit Gottes anvertraut wurde. Anstatt sich auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen, muss man auf die Kraft des Wortes vertrauen. Dann wird der Dienst nicht zu einem Wettbewerb, sondern zu Gehorsam. Letztendlich kommt die Kraft eines Evangelisten nicht von Beredsamkeit, sondern von der festen Überzeugung vom Wort und der Konsequenz, in diesem Wort zu leben. Eine Person, die vom Wort Gottes ergriffen ist und deren Glaube ihr Leben leitet, wird ganz natürlich zu einem Kanal für die Verbreitung des Evangeliums. Wenn Dienst und Leben nicht voneinander getrennt sind, offenbart sich das Evangelium umso klarer. Dritte Frage: Diejenigen, die über die ganze Welt verstreut sind und im Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist leben, können manchmal mit Einsamkeit konfrontiert werden. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass wir zu der Gemeinde gehören, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, und wir müssen in ihr leben. Menschen, die über die Welt verstreut sind und ihren Glauben bewahren, können manchmal tiefe Einsamkeit erfahren. Wenn die umgebende Kultur und die Werte anders sind und es nicht viele Menschen gibt, die denselben Glauben teilen, ist es leicht, ein Gefühl der Isolation zu empfinden. Insbesondere je mehr man versucht, mit der Überzeugung des Evangeliums im Mittelpunkt zu leben, desto mehr kann man eine Distanz zum Strom der Welt spüren. In solchen Zeiten ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass man nicht allein ist. Der Glaube mag mit einer individuellen Entscheidung beginnen, aber er ist im Wesentlichen gemeinschaftlich. Die Tatsache, dass es eine Gemeinde gibt, die dasselbe Evangelium bekennt und dass es Brüder und Schwestern gibt, die auf demselben Glauben stehen, wird zu einer großen Kraft. Selbst wenn man physisch getrennt ist, wird das Bewusstsein, im selben Glaubensbekenntnis verbunden zu sein, zur Grundlage, um die Einsamkeit zu ertragen. Zudem bedeutet die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde nicht nur eine nominelle Zugehörigkeit, sondern geistliche Verbundenheit und Verantwortung. Wenn man in einer Beziehung bleibt, in der man füreinander betet, das Wort teilt und Ermutigung austauscht, wird der Glaube bewahrt. Isolation kann den Glauben schwächen, aber Einheit stützt ihn. Anstatt sich in der Einsamkeit abzukapseln, muss man sich bewusst mit der Gemeinschaft verbinden. Durch Anbetung, Gemeinschaft und das Teilen des Wortes muss man sich daran erinnern, dass man Teil eines größeren Leibes ist. Denn die Gemeinde ist keine bloße Organisation, sondern ein Schutzraum, der die Gläubigen stützt. Letztendlich ist der Weg des Glaubens ein Weg, der sowohl persönlich als auch gemeinschaftlich ist. Wenn wir nicht vergessen, dass wir im selben Evangelium stehen, obwohl wir verstreut sind, wird die Einsamkeit nicht zur Verzweiflung, sondern zu einer Zeit des Ausharrens. Wenn wir uns an die Gemeinschaft erinnern und das Bewusstsein bewahren, dass wir zu ihr gehören, kann der Glaube noch fester werden. Vierte Frage: Wenn wir das Evangelium predigen, müssen wir die Struktur des Evangeliums aus Wasser und Geist genau bekannt machen. Wenn sich der Evangelist nicht dafür einsetzt, diese Struktur des Evangeliums bekannt zu machen, kann die Verbreitung des Evangeliums scheitern. Daher muss man diesen Punkt unbedingt im Gedächtnis behalten. Bei der Predigt des Evangeliums ist nicht das Ausmaß des Eifers das Wichtigste, sondern die Klarheit des Inhalts. Wenn jemand die Struktur nicht klar erklären kann, während er sagt, er glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist, wird der Zuhörer nur fragmentarische Informationen erhalten. Dies liegt daran, dass das Evangelium keine bloße emotionale Botschaft ist, sondern die Heilsbotschaft, die eine Struktur darüber besitzt, wie das Problem der Sünde gelöst wurde. Die Struktur des Evangeliums genau bekannt zu machen, bedeutet, das Problem der Sünde, den Dienst Jesu Christi und die Art und Weise, wie dieser Dienst auf den Menschen angewendet wird, miteinander zu verbinden und zu erklären. Wenn diese Verbindung weggelassen wird, bleibt das Kreuz nur ein Symbol und der Glaube kann auf eine vage religiöse Entscheidung reduziert werden. Die Struktur muss klar sein, damit Überzeugung entstehen kann, und Überzeugung muss vorhanden sein, damit der Glaube nicht erschüttert wird. Wenn der Evangelist sich diesem Teil nicht widmet, besteht die Gefahr, dass sich das Evangelium in eine Botschaft verwandelt, die sich auf menschliche Erfahrung oder Eifer stützt. In diesem Fall mag der Zuhörer für einen Moment bewegt sein, aber möglicherweise kein tiefes Verständnis erlangen. Denn das Evangelium ist kein emotionaler Appell, sondern die Vermittlung des Heilsereignisses, das Gott vollbracht hat. Zudem dient die klare Erklärung der Struktur nicht dem Zweck der Diskussion, sondern der Vermeidung von Missverständnissen. Da selbst bei Verwendung derselben Begriffe diese unterschiedlich aufgefasst werden können, müssen die Kernkonzepte auf der Grundlage der Bibel klar dargelegt werden. Dies ist die Verantwortung, das Evangelium unverfälscht weiterzugeben. Letztendlich hängt der Erfolg der Verbreitung des Evangeliums nicht von äußeren Ergebnissen ab, sondern davon, wie genau der vermittelte Inhalt ist. Ein Evangelist muss das Wesen und die Struktur des Evangeliums tiefgreifend verstehen und darf die Bemühungen nicht vernachlässigen, es klar zu erklären. Wenn dieser Punkt beachtet wird, verschwimmt das Evangelium nicht, sondern bleibt als klarer Maßstab im Herzen des Zuhörers erhalten.